HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Er ist eine echte Frankfurter Institution, obwohl er eigentlich aus Österreich kommt und viel und gern in oder auf Mallorca lebt. Er hat die Stadt mitgestaltet und brauchte dazu nicht viel mehr als scharfe Gedanken und eine spitze Feder. Die neue Frankfurter Schule ist eine echte Lebens- bzw. Überlebenshilfe und er ist mit dran schuld, dass es sie gibt. Manchmal hilft es ja, wenn man hört oder liest, dass jemand ähnlich denkt wie man selbst, es nur besser formuliert. Er hat Pardon mit aus der Taufe gehoben und Titanic mit begründet. Er hat Dr. Seltsams Sonntagssortiment geschrieben oder Dr. Muffels Telebrause und er hat vor allem mit Robert Gernhardt und Bernd Eilert die Texte für Otto Waalkes geschrieben. Und wenn ich jetzt weitermachen würde, käme er gar nicht zu Wort, weil da gäbe es noch so viel zu erzählen. Aber das soll er selber machen. Hallo, Piet Knorr im Doppelkopf.
Hallo, Daniela Baumeister. Ich freue mich.
Was sagen Sie, was sind Sie? Kabarettist, Satiriker, Komiker, Scharfschütze, Schriftsteller oder einfach ein frecher Kerl?
Das ist alles zugelassen. Ich selber würde mich als Autor bezeichnen. Und nehme jedes weitere Kompliment gerne entgegen.
Das werden wir tun in dieser Stunde. Ich werde mir die allergrößte Mühe geben. Was muss man denn mitbringen im Satire-Business, um es so weit zu bringen, über Jahrzehnte gleichbleibend an der Spitze zu sein?
Die Lust am Frechsein, das stimmt schon, die Lust zu formulieren. Und fitte Gegner, das macht ja auch was her, wenn man sich die Großen hin und wieder vorknöpfen kann. Und auf der anderen Seite die Lust am Spaß. Diese Zusammenarbeit mit Bernd Eilert und vor allem mit Robert Gernhardt, die beruhte auf einem gewissen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Das hatte was Sportives. Robert Gernhardt und ich haben 30 Jahre lang zusammengearbeitet, bis er starb. 2006 ist er leider schon verstorben. Bernd Eilert gehörte natürlich nach 3-4 Jahren Anlaufzeit auch dazu. Und wir haben tatsächlich so viel geschrieben miteinander und waren über viele Jahre auch konkurrenzlos. Damals gab es weder das Wort Comedy noch Comedy-Darsteller oder Comedians. Wir haben geschrieben vor allem zunächst fürs Radio, für die satirischen Zeitschriften Pardon und Titanic, später fürs Fernsehen und schließlich auch sehr, sehr ausgiebig für Otto Waalkes.
Darüber wollen wir alles reden in dieser Sendung. Worüber lachen Sie denn gerne?
Über meine Enkelkinder und deren zufällige Äußerungen lache ich gerne. Das Unvorhergesehene ist immer das... Ich lache nicht unbedingt über Comedians. Das ist für mich jedenfalls zu professionell. Ich kenne die Art und Weise, wie die Dinge entstehen und so. Da grinse ich mal, aber das war's dann. Kein schallendes Gelächter. Während so unvorhergesehene Sachen, Fauxpas oder so etwas, die bringen mich schon zum Lachen. Auch gelegentlich, dumme Sätze von Bayern-Vorständen, fußballmäßig oder so etwas, das bringt mich auch zum Lachen.
Man soll ja auch nicht schallend lachen, glaube ich. Gute Satire ist ja auch eher was den Kopf auch beschäftigt.
Das kann so sein. Ich unterscheide schon sehr zwischen Satire und reiner Komik. Ich habe als Student Kabarett gemacht. In Heidelberg habe ich studiert und dort ist das Studentenkabarett Das Bügelbrett entstanden, was später auch als professionelles Kabarett nach Berlin gegangen ist. Da habe ich getextet und stand mit auf der Bühne. Und das war schon eine Weltverbesserungsinstitution mit großem Engagement und Elan und Pathos. Aber damals wurde mir klar, dass das Schmiermittel der Satire die Komik ist. Da muss man, wenn man lachen kann bei der Satire, dann wirkt sie einfach besser. Und später hat sich herausgestellt, dass die Komik befreit von jedem politischen Auftrag, von jeder Botschaft, natürlich auch eine ungeheure Wirkung hat und auch tadellos funktioniert, wenn sie denn komisch ist.
Aber und das ist so. Ja doch Ansichtssache, was komisch ist, oder? Das empfindet doch jeder anders.
Das empfindet jeder anders, da kann man sich nur auf sich selbst verlassen. Und wenn man im Team arbeitet mit Bernd Eilert und Robert Gernhardt, dann merkt man ja, wie die reagieren. Wir drei haben einen ziemlichen Bildungshintergrund, wir haben alle miteinander studiert und das spielte sich auch schon so auf einem relativ, ich sag mal, ohne das also zu hoch zu bewerten, auf einem ziemlichen Niveau ab. Das setzte einiges voraus an Wissen, was wir so gemacht haben. Deswegen waren wir ja so verblüfft, als das von einer späten Radiosendung nachts um 23:30, wir hatten ja keine Ahnung, wie viele Leute da zuhören, als wir dann für Otto schrieben und plötzlich Tausende zuhörten und lachten, da wurde uns erst klar, dass wir ja auch ganz populäre Sachen machen konnten.
Otto, der in der Zeit als Blödelbade bekannt war, hat die intelligentesten Schreiber der Republik gehabt. Und das war nicht bekannt. Ne? Das haben sie schön verschwiegen, eine Zeit lang.
Ja, wir haben natürlich nicht verschwiegen, dass wir intelligent sind, aber das ist sehr nett gesagt. Aber wir haben das nicht an die große Glocke gehängt. Das war schon ein Deal zwischen Otto und uns. Wir wurden ordentlich bezahlt für das, was wir taten. Irgendwann haben wir mal den Scherz gemacht, solltest du gefragt werden, ob du in Frankfurt Autoren hast, das beruht auf einem Hörfehler, ich habe Korrektoren in Frankreich.
Und er hat ihnen am Anfang Sketche geklaut, so sind sie zusammengekommen.
Das ist eine Legende.
Ja, Sie sollen ja hier aufräumen mit Legenden, dafür haben wir Sie auch eingeladen.
Das war ja nun die Anfang der 70er Jahre, da wurde sowieso viel geklaut und hin und her und das war alles nicht so, wurde nicht so hochgehängt. Er hat ein kleines Gedicht, lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin, von Robert Gernhardt, preise fortan meinen Namen, denn sonst setzt es etwas Armen. Das hat er mal übernommen, ohne zu fragen. Das war nun aber auch schon fast alles. Und dann, eines Tages, als wir ihn darauf aufmerksam gemacht hatten, tauchte er in Frankfurt auf bei uns und fragte nach, es war so eine Bekanntschaft machen und ob wir nicht für ihn eventuell schreiben würden. Und da haben wir ihm die schon vorhandenen Sketche, die hier im Hessischen Rundfunk gelaufen waren, in diesen vielen Nachtsendungen und Serien, haben wir einen Teil vorgespielt und er hat so gelacht und hat mitgeschrieben. Und wir haben ihm gesagt, oh, du brauchst ihn nicht, kannst du alles haben. Das kostet 2 Mark und dann ist gut. Ja. Und so lief es, so fing das an. Er übernahm vorhandene Sketche von uns und da war gar nichts geklaut.
Sie mochten sich von Anfang an.
Ja,
hat er Sie auch zum Lachen gebracht?
Oh ja, oh sehr. Das ist ein Talent, immer noch. Der war so anders als wir. Ich habe viel Regie gemacht für diese Sendung, später auch für Fernsehen und Film. Und immer habe ich auf Understatement gesetzt. Immer Pointen fallen lassen, die Leute sollen selber was kriegen, dass das komisch ist. Und dann kommt so einer und der setzt sich mit Anlauf auf die Pointen und der reißt das Publikum mit und wir entdecken, was man mit unserem Textmaterial machen kann. Das war schon sehr überzeugend.
Und er war für Sie irgendwann eine Goldader?
Ja.
Als der Film Otto der Film der erfolgreichste deutsche Nachkriegsfilm wurde, waren Sie auch beteiligt?
Da waren wir erfreulicherweise beteiligt. Wir haben angefangen, miteinander zu arbeiten, ungefähr 1974. Der erste Film kam 85. Vorher hatten wir schon das erste Buch gemacht, 82. Das war schon ein Knaller, weil das stand 10 Wochen auf der Bestsellerliste, auf Platz 1 beim Spiegel. Und dann kam der Film. Und Otto war auf dem Titel vom Spiegel und der Film war ein Renner. Nach der glorreichen Premiere in Emden saß ich auf der Insel Mallorca, wo ich ein kleines Bauernhaus habe. Das war damals noch eine Ruine. Und ich habe dann den Produzenten angerufen in Berlin, Horst Wendland. Und sagte ihm, ich höre hier die tollsten Sachen, der Film soll so gut laufen, Schlangen vor den Kinos, stimmt das? Und dann sagte der Wendland, der immer so väterlich mit uns umging, Pittchen, Junge, was machst du denn gerade? Und so, und ich sag, ich streiche mein Gartentor und der alte Wendland krähte durchs Telefon aus Berlin, Junge, nimm Gold!
Otto ist die erste Musik, der Schwamm drüber Blues, den haben Sie mitgebracht.
Ja, weil alles in Vergessenheit geraten kann. Schwamm drüber Blues.
Und der Blues immer etwas Trauriges. Und es handelt von einem Mann, der 2-mal Pech hatte mit Frauen. Die eine ist ihm weggelaufen und die andere ist geblieben. Steht was Falsches auf der Tafel, geh mit dem Schwamm drüber, liegt der Joghurt in der Sonne, dann wächst Schwamm drüber. Hungert einer 40 Jahre, bleibt kein Gramm über. Nimm das alles nicht so schwer, Baby. Sag doch Schwamm drüber, Honey. Ist der Schwamm drüber Blue? Petrus ging nicht über den See, nein, er schwamm drüber. Brauchst ein Muster auf der Butter, geh mit dem Kamm rüber. Unser Hammel steigt so gern übers Lamm rüber. Nimm das alles nicht so schwer, Baby. Sag doch Schwamm drüber, Honey. Ist der Schwamm drüber Blue? Come on, everybody, clap your hands da.
Der Doppelkopf mit Piet Knorr und Daniela Baumeister. Kabarett, Comedy als Weltverbesserungsinstrument. Piet Knorr, seit dem Studentenkabarett vor vielen Jahrzehnten haben Sie das immer wieder erfahren können, beziehungsweise müssen oder dürfen. Ist die Welt denn besser geworden durch Sie?
Durch mich schon mal gar nicht. Ich habe da keinen Einfluss auf den Lauf der Welt. Aber sie ist zumindest nicht schlechter geworden. Wir haben keine Kriege gehabt, wir haben keine Hungersnot, wir leben in einer einigermaßen sozialen Gesellschaft. Insofern ist sie natürlich besser geworden, denn ich bin 1939 geboren und einen Monat nach meiner Geburt brach der Zweite Weltkrieg aus. Und am Ende dieses Krieges hatte ich schon die schlimmste Zeit meines Lebens hinter mir.
Sie waren in Dresden?
Ich war als kleiner Junge in Dresden bei dem Angriff dabei, ja, und habe das überlebt und habe auch die Flucht dann anschließend hinter mich gebracht und bin dann schließlich in Nordhessen gelandet mit meiner damals noch kleinen Familie, Mutter, Bruder. Und von da ab ging es bergauf, mal krass gesagt. Ja.
Also, hilft so ein Trauma? Haben Sie einen anderen Blick von vornherein auf das Leben gehabt?
Ich hatte einen sehr optimistischen Blick auf das Leben, das muss ich schon sagen. Was ein bisschen komisch klingt für einen Satiriker, da gibt es ganz andere Fälle. Wenn ich meinen guten alten Freund Ludwig Pohth, der jeden Morgen aufwachte und sagte, worüber kann ich mich denn heute ärgern? Also so bin ich nicht gelagert. Aber ich habe Spaß am Spaß und ich habe auch Spaß an der Attacke.
Fängt es dann bei Ihnen an zu rumoren und drängt nach einer Antwort?
Ja. Wenn ich was lese oder höre oder sehe, Radio, Fernsehen, es ist immer Reaktion, auch vor allem auf medial Vermitteltes. Da ich aber nun nicht mehr Titanic-Redakteur oder Titanic-Autor bin, das machen die Jungen, gehöre ich gar nicht mehr dazu, und auch kein solches Forum mehr habe, ganz bewusst, ich will es auch nicht mehr, geht das eigentlich in die eigene Schublade oder macht nur für meinen Kopf Spaß oder ich erzähle es meinen Freunden.
Also, dass einem Texte einfallen, die andere zum Lächeln oder zum Lachen bringen und man selber hat auch noch was davon.
Das ist der Vorzug dieser Berufslaufbahn. Und man trifft sich morgens um 11 und arbeitet, schreibt Sketche und Szenen. Das war das Vielstimmige, war ja unsere Spezialität. Dann ist das natürlich ein ziemlich erfüllter Berufsalltag.
Klingt auch eigentlich ziemlich paradiesisch. Also nach dem Studentenkabarett kam eine Redakteursstelle bei Pardon. Oder muss man Pardon sagen, so richtig
Pardon,
hessisch?
Pardon, mir sage Pardon.
Und dass Sie ja auch mit zu verantworten hatten, dass es diese Zeitschrift gab, Ende der 1960er Jahre. Dann kam Titanic.
Ja.
Dann kam die neue Frankfurter Schule. Dann kam Hörfunk, Fernsehen. Und immer die richtigen Leute dabei, die keine Tabus zugelassen haben?
Ja, im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Das war schon so. Bei Pardon sind wir schließlich auseinandergegangen, weil es halt doch Tabus gab, weil das plötzlich so esoterisch wurde und wir dann nicht mehr mitmachen wollten. Der damalige Verleger, der inzwischen verstorbene Hans Annickel, brachte das Blatt in eine Spur, die wir nicht schätzten, und deswegen haben wir uns zurückgezogen und haben schließlich 1979 Titanic in die Welt gesetzt.
Die wird jetzt 40 und es gibt sie immer noch.
Ja, verblüfft mich allerdings auch. Damals haben wir gesagt, wenn das Blatt, unser Werk, 3 Jahre besteht, dann haben wir was hingekriegt. Denn man muss sich auch vorstellen, das ist so eine Künstlerclique. Künstlerklicken halten normalerweise nicht sehr lange wegen Eifersüchteleien und Konkurrenzgeschichten. Und ich habe damals starken Einfluss genommen in dieser Gründungszeit, weil ich mir dachte, wie hält man denn so eine Künstlerklicke beisammen? Die müssen was zu verlieren haben, wenn sie da mitmachen, nämlich Investitionen. Wir haben tatsächlich 5 Leute. Hans Traxler, Robert Gernhardt, Fritz Wächter, Ludwig Poth und ich. Wir haben das Blatt gegründet und haben, believe it or not, jeder 50.000 D-Mark auf den Tisch blättern müssen, um die Anteilsmehrheit 25,1% zu halten.
Heißt, man musste schon rechnen können.
Man musste dann auch rechnen und sich in ein verdammtes Risiko begeben. Mhm. Wir hatten zu viel Geld nicht und damit mussten Kredite aufgenommen werden und so weiter. Aber das hat sich gelohnt. Der Preis war, dass uns keiner redaktionell reinreden konnte, dass wir bestimmt haben, wer Chefredakteur ist und überhaupt das Personal und die Linie des Blattes. Und das hat geklappt. Und das hat so gut geklappt. Leider haben wir unsere Investition nicht wieder rausbekommen. Das war ja auch kein Wunder bei so einem Minderheitenblatt.
Hat Birne zum Beispiel auch geholfen?
Ja, Birne, das Buch zum Kanzler. Das war, glaube ich, 1982, als er Kanzler wurde, der Helmut Kohl. War ein großer Erfolg für Hans Traxler, der da Illustrator war, und mich, dem Autor, war das auch kommerziell ein großer Erfolg, hatte eine hohe Auflage und hat uns persönlich geholfen. Ja.
Und der Titanic wahrscheinlich auch, denn der geisterte auch immer wieder durch
ja
die Titanic.
Titelblatt, ja, eben. Und so, nicht? Also Kohl und Birne haben schon was hergemacht, es gab später immer wieder solche Figuren wie Genschmann und das entstand ja auch alles.
Aber wer sich jetzt noch an dieses Titelblatt erinnert, weiß, wie alt er wird. Ne? Also wir alle.
Ja.
Wie viel Satire, wie viel andere Blicke auf die Absurditäten unserer Gesellschaft oder vor allem unserer Politik braucht's denn?
Das wechselt, das wandelt sich.
Und wie viele Leute lesen das dann auch, weil sie sich drüber freuen?
Als wir angefangen haben, war das ja grandios und überstieg unsere Erwartungen. Da waren es bis zu 100.000 Leser, 30.000 Abonnenten und so. Das ist inzwischen beileibe nicht mehr so. Aber nun gibt es ja die sozialen Medien und es gibt Internetauftritte. Und das macht die Redaktion, die jetzt am Ruder ist, sehr, sehr gut. Sind ganz nah an der Zeit. Da ist die Auflage des Blattes vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, wenn der Internetauftritt stimmt und auch möglichst noch irgendwie Geld reinbringt. Das Blatt hat sich immer am Rande der materiellen Existenz bewegt. Aber 40 Jahre lang ist Titanic nicht untergegangen. Das ist das Bemerkenswerte.
Und ein ehemaliger Chefredakteur, nämlich Martin Sonneborn, ist Abgeordneter in Brüssel. Inzwischen nicht mehr der Einzige von der Partei, sondern sie sind jetzt zu zweit. Und er hat im Interview vor kurzem gesagt, was er in Brüssel braucht, hat er unter anderem bei der Titanic gelernt.
Ja.
Für Sie muss das doch ein toller Satz sein.
Ja, das ist ein toller Satz. Und alle, die bei Titanic waren, haben dort was gelernt, nämlich wie man satirisch auftritt, wie man satirisch schreibt und agiert. Und der Martin Sonneborn hat das ganz, ganz besonders toll gemacht, weil der hat also in einer Zeit, wo die Wiedervereinigung und die deutsche Euphorie, hat er dann so Sachen in die Welt gesetzt, wie wir wollen die Mauer wieder aufbauen und Deutschland auf ewig zwei geteilt. Das hat natürlich alle Leute also erstmal verblüfft. Was sind denn das für Gedanken und so? Aber es hatte ja doch auch einen schönen pfiffigen Hintergrund, diese ganzen Aktionen, die er gemacht hat. Er hat als Chefredakteur damals die Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt durch eine Bestechungsaktion der albernsten Art. Da einen Geschenkkorb an den neuseeländischen Delegierten in Südafrika geschickt als Bestechung. Und der Mann war so sauer, dass er da nun bestochen werden sollte, dass er abgereist ist. Dadurch war die Stimmenmehrheit der Delegierten plötzlich für Deutschland.
Ist das jetzt wahr oder ist das jetzt Satire?
Das ist absolut wahr. Und der Rudi Völler hat gesagt, nichts gegen Titanic. Die Jungs haben uns die Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt. Und dass der dann eine Partei gegründet hat, die heißt die Partei. und die jetzt zum zweiten Mal durch zwei Personen im Europaparlament vertreten ist. Das ist phänomenal. Das ist eine Spaßpartei. Man muss sich mal vorstellen, in der Ukraine sitzt jemand, der sich als Witzbold versteht, in der Regierung.
Würden Sie das auch machen? Würden Sie auch mal in die Politik noch? Haben Sie mal drüber nachgedacht, in die Politik zu gehen?
Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber dann fängst du bei der Lokalpolitik an und dann wendest du dich schon wieder ab. Nee, nicht wirklich.
Randy Newman haben Sie mitgebracht. Ist das etwas, was Sie kennen? It's Lonely at the Top?
Dazu eine kleine Anekdote. 1979 haben wir Titanic gegründet. Ich hatte damals eine kleine Tochter, habe ich immer noch die Tochter, Gott sei Dank, aber damals war sie klein und ging in die Kita und ich war dran mit Kita putzen. Aber Randy Newman war in Neu-Isebosch und trat dort auf und wir waren dort und die waren alle Bezugspersonen, Kindergärtner von der Kita auch da und sagen, was machst du denn hier? Du musst heute die Uni putzen und so. Das hier Prioritäten, ja. Und dann ging ich mit dem damaligen Gründungschefredakteur Lionel van der Meulen nach Randy Newman Vorstellung in die Unikita und fing an zu putzen. Und wir sangen dazu, nämlich dieses Lied nach der gerade gegründeten Titanic. Oh, it's lonely at the top.
Nicht wissend, dass Sie tatsächlich at the top landen würden.
Nicht wissend, aber ahnend.
I've been around the world, had my pick of any girl. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they play just for me. Listen to the people pay just for me.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Piet Knorr und Daniela Baumeister. Den Anlass dieses Gesprächs, außer dass wir uns gerne sehen und gerne miteinander reden, haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt. In ein paar Tagen gibt's einen Geburtstag. Es ist ein Runder mit einer großen Zahl vorne. Wie sieht die denn aus?
Ja, merkwürdig. Also, da kannst du nichts dran ändern, das nimmt man hin, das ist so. Und ich bin froh, dass ich gesund bin und ja, hier sitze und mit Ihnen reden kann. Und das ist alles okay.
Das ist, anders, das ist als, so. Anders als die 70?
Ja. Das ist deutlich anders. Bei 70 habe ich gedacht, na, das ist doch gar nichts. Jetzt 80, das ist schon ziemlich fortgeschritten.
Aber immerhin ist die 80 da, denn viele ihrer Mitstreiter sitzen jetzt da oben und unterhalten Gott, wenn er sich mal langweilt.
Ja, das werden sie bestimmt gut machen und der Herrgott wird seinen Spaß haben an meinen Freunden, dass sie gegangen sind, einer nach dem anderen und wie viele Grabreden ich halten musste, das ist alles sehr traurig und es waren schon heftige Verluste. Von den 8 Leuten, 8 Männern der neuen Frankfurter Schule leben nur noch 4. Also wir sind praktisch halbiert und dazu kommt mein Freund aus frühen Tagen und Co-Autor der ganz frühen Tage, Willem Genazzino, an dessen Grab ich nun auch sprechen musste. Und jetzt als letzter eben F.W. Bernstein, dem wir allerdings einen sehr schönen Erinnerungsabend im Karikaturamuseum in Frankfurt bereitet haben. Sie gehen dahin und das geht ja nicht spurlos an einem selbst vorbei.
Was tun Sie dagegen?
Leben, leben, leben. Da gehört auch Schreiben dazu, aber auch vieles andere.
Leben auch gerne in oder auf, wie sagt man, Mallorca? Sie haben eben Ihr Bauernhäuschen, Ihre Finca schon erwähnt. Ist mehr als ein Alterssitz. Es ist ein
Ja, als Alterssitz taugt das überhaupt nicht. Mallorca im Winter ist ja sowas von langweilig. Da will ich gar nicht sein und da möchte ich auch nicht leben. Aber Urlaube, im Anfang war das insofern großartig, Ich musste da eine Ruine zu einem bewohnbaren Haus verwandeln, mit Hilfe natürlich von Leuten, die sowas können, aber ich selber eben auch, körperliche Arbeit, großartig habe ich das gefunden, weg vom Schreibtisch oder dann diese unfassbare Ruhe, wenn man dauernd mit, sagen wir mal, Fernsehen und Film und laufende Bilder und Hektik und so zu tun hat. Und dann diese Ruhe, stehende Bilder, das hat mir so gut gefallen. Und dann, ich bin sehr gerne nah an der Natur. Ich kann Vögel identifizieren und Sträucher und Blumen und sowas. Also, aber das ist ein Hobby und das findet dort statt und das mache ich gerne.
Warum ist es Mallorca geworden damals?
Weil ich schon in den Anfang der 70er Jahre mit so einer Clique nach Ibiza gereist bin und wir dort auf einem verlassenen Bauernhof so auf Matratzen einen schönen Sommerurlaub hatten. Das hat mich sehr beeindruckt, das Licht und das schon geschilderte, die Ruhe. Damals kam der Bauer, der uns dieses Haus für einen Apfel und ein Ei vermietet hatte und sagte, wir könnten das Haus und das darum liegende riesige Anwesen für 5.000 Mark kaufen. Nun, also erstens hatten wir keine 5.000 Mark und zweitens, was will ich mit einer Finca auf Ibiza und an so viel Land? 10 Jahre später hatte ich das erste Otto-Buch mitverfasst und hatte plötzlich doch so viel Geld, dass ich mir so eine Ruine auf Mallorca leisten konnte. Und in Erinnerung an den ersten glorreichen Ibiza-Aufenthalt habe ich das dann gemacht, obwohl Freunde gesagt haben, so ein Quatsch, gib das Geld nicht aus für so eine Ruine und wie kommst du nie hin? Das war eine glorreiche Investition.
Es gibt keine Ruinen mehr und wenn es sie gäbe, wären sie unbezahlbar.
Ja, so sieht es wohl aus.
Aber es ist sehr voll geworden, spüren Sie das?
Ja, wenn ich zu meinem Haus fahre schon und wenn ich wohin essen gehe oder an den Strand und so schwimmen, ja. Da, wo ich bin, bin ich sehr allein und abgeschieden und das ist schon die Idylle pur. Sie ist nicht sehr förderlich dem Verfassen von komischen Texten.
Das wollte ich Sie jetzt gerade fragen. Können Sie da dann besonders gut komische Texte schreiben oder schreiben Sie dann was ganz anderes?
Denn ja, ich habe sogar ein Büchlein mit Geschichten aus Mallorca vollgeschrieben und auch mit einigen Gedichten und so etwas. Das habe ich dann schon dort gemacht. Aber soll ich sagen, die Idylle ist der Satire und der puren Komik nicht wirklich förderlich.
Warum
sie
nicht?
Sediert. Sie nimmt einem die Angriffslust. Man ist so, das Land strahlt eine Ruhe aus. Das sieht ja fast die Schuhe aus.
Zum Bullspielen eignet es sich sehr gut. Und ich habe gelesen, Bullspielen ist eine Leidenschaft von Ihnen.
Ja, das stimmt.
Erklären Sie mal, was Buhl überhaupt so ist. Es ist ja was anderes als Boccia oder Kegeln.
Ja. Das ist die französische Variante von Boccia oder Boccia umgekehrt. Heißt Pétanque und auch in Spanien heißt es Petanca. Und man spielt mit Eisenkugeln, die man möglichst nah an eine kleine hölzerne Kugel, genannt die Sau, bringen muss. Und das macht man in Mannschaften. Ich habe das schon ganz früh auf so Reisen in Frankreich kennengelernt. Dann spiele ich das seit eh und je in Frankfurt. Hier gibt es 3 Clubs. Dann auch auf hohem Niveau, ja.
Wo spielen Sie in Frankfurt dann?
An der Franz-Rücker-Allee. Da gibt es so einen Platz, wo sich also der erste FPC immer trifft. Und dann gibt es in Bornheim oben am Günthersburg-Park. Auch
da sehe ich manchmal ältere Herren stehen, die so komische Dinge treiben.
Ja. Aber nachdem das nun eine ganze Weile nahezu professionelles Niveau hatte und so, wird man älter und der Spaß lässt ein bisschen nach und die Konzentration und auch das Können. Dann haben wir einen neuen Club gegründet, nämlich Los Veteranos. Und da haben sich die erwähnten älteren Herren zusammengefunden. Und machen das mit ein bisschen mehr Lässigkeit und Vergnügen. Und ich habe bei meiner Finca in Mallorca einen Poolplatz angelegt. Und seit 20 Jahren findet dort im Mai eine Poolwoche statt. Semana Petanca, in Anlehnung an Semana Santa. Und in der Mitte dieser Woche gibt es 2 Tage, Mittwoch, Donnerstag, wo ein Turnier stattfindet. Und in diesem Jahr im Mai fand dieses 20-jährige Jubiläum statt. Und es war ein Festival geradezu. Wir waren zu 20, alle waren da angereist, die dazugehören. Wir haben unsere verstorbenen Freunde gedacht, unter anderem vor allem Fritz Wächter, der da auch dazugehörte. Das war ein ungeheurer Spielratz. Der spielte mit seinen Formen, mit seinen Zeichnungen, mit Bällen und eben auch mit eisernen Kugeln. Also das war eine Freude, mit dem zu spielen. Das sind die schönen Seiten, wenn die Freunde zusammenkommen und man solche Sachen feiern kann mit Spiel. Spielen ist so wichtig.
In dem Mallorca-Buch gibt es ein Mondgedicht.
Ja, in dem Mallorca-Buch gibt es mehrere Gedichte und eines heißt Vollmond. Und zu diesem Gedicht muss ich sagen, ich habe nie ein Gedichtband veröffentlicht, obwohl ich viele Gedichte geschrieben habe, aber die sind so persönlich und auf Leute bezogen und auf Anlässe. Also wenn man mit Robert Gernhardt arbeitet, hält man sich tunlichst mit den eigenen Gedichten zurück. So war meine Haltung dazu. Aber dieses Mondgedicht hat Karriere gemacht. Vollmond. Mal wieder voll. Doch still und leise macht sich der Mond auf seine Reise. Er ist so breit, so zugeschlaucht, dass er heut wieder endlos braucht, bis hinten links am Horizont er endlich in die Gänge kommt. So richtig hoch schafft er es nicht. Zu abgefüllt, zu voll mit Licht. Doch immerhin, obwohl betankt, wird nicht gewackelt, nicht gewankt. Fast würdevoll, trotz vollem Kahn, zieht er mit Vorsicht seine Bahn. Sehr niedrig, bis zum Mandelbaum. Dort hält er inne, zögert, kaum merklich, aber im Bestreben, sich ungesehen zu übergeben. Doch dies ist nicht die Stelle mit diesem Rausch in dieser Helle. Der Mandelbaum, der Spanische, spielt plötzlich ins Japanische. Ganz scherenschnittig ziseliert, fein transparent dahin drapiert, spreizt er sein filigran Geäst, was leider alles sehen lässt vom Mond, der das nun auch einsieht und heiter trunken weiterzieht. Was soll's? In einer knappen Stunde wird unser Freund, der pralle, runde, dort hinterm Berg verschwunden sein. Da ist er ganz mit sich allein. Da tut er's dann, weil ich ihn nicht mehr sehen kann. Typisch.
Da passt jetzt nur eins. When the moon hits your eye, that's amor.
Yeah.
Dean Martin.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur. Musik von Dean Martin und als Gast Piet Knorr. Mein Name ist Daniela Baumeister. Ich habe so den Eindruck, es gab eine Zeit, da durfte mehr gesagt werden, in den öffentlichen Medien zum Beispiel. Heute ist eine Zeit, da wird viel gesagt, zum Beispiel in den sozialen Medien. Wo befindet sich Satire heute? Was darf Satire? Wo sind die Tabus oder gibt es keine?
Naja, inzwischen gibt es schon Tabus, das ist, glaube ich, nicht zu leugnen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Satire nicht mehr alles darf oder kann oder will. Und das hängt natürlich mit der politischen Entwicklung in diesem Land zusammen. Wir haben da die AfD und wir haben diese ganze Nazi-Pack. Und die alle argumentieren mit ihren aggressiven, dummen Bosheiten, mit dem Argument, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen in einer freiheitlichen Gesellschaft. Das ist ein Argument, was bisher der Satire zustand. Und nun nehmen das andere für sich in Anspruch, ohne die künstlerische Absicht dabei zu haben, ohne eine wirklich aufklärerische Absicht dabei zu haben. Das hat aber zur Folge, dass Satiriker, und ich spreche natürlich, weil ich da am besten Bescheid weiß, vor allem von der Zeitschrift Titanic, tendenziell nicht mehr so giftig und so rigoros gegen alles und jeden vorgehen. Charlie Hebdo war eine Zeitschrift, die das gemacht hat und immer noch wieder macht. Titanic hat sich tadellos verhalten in dieser Zeit, wo das Schreckliche da passiert ist in Paris. Und dennoch, die sozialen Medien, in denen nun also rund um die Welt ein nicht enden wollendes Geplapper und Gerede stattfindet, dort wird das Niveau von Frechheiten gesenkt. Man hat Angst vor Shitstorm und Ähnlichem. Man traut sich nicht mehr aus den genannten Gründen. Man ist wieder korrekt. Man darf nichts gegen feministische Auswüchse sagen. Man darf nichts gegen jegliche Art von... Also kann man denn nicht mal die Kinderkreuzzüge gegen die Temperatur, gegen den Klimawandel auf den Arm nehmen, weil auch das schon nicht mehr korrekt ist. Man ist so vorsichtig geworden, das Falsche zu sagen, weil ich denke mal, was interessiert mich ein Shitstorm, dann legst du halt das Handy weg, ja. Aber so ist es nicht. Und da kann ich auch nicht mehr mitreden. Dafür bin ich tatsächlich zu alt, um da werde ich korrigiert von den jungen Redakteuren, Redakteurinnen, von meiner eigenen Tochter, die mir sagen, so und so sieht das aus, das kannst du nicht mehr sagen und so.
Beeindruckt Sie das in irgendeiner Form oder sagen Sie es dann erst recht?
Nein, das beeindruckt mich, weil ich nicht mehr so eine ganz klare Orientierung habe. Ich bin ja nicht zu Hause in den sozialen Medien, muss sagen. Ich habe einen Twitter-Account, einen Follower, das ist meine Tochter, die hat mir das zwangsweise eingerichtet. Ich benutze das nicht.
Ich könnte mich da vielleicht auch noch anmelden.
Aber ich nutze es, um zuzuhören, um mir das anzuschauen, was die anderen da posten. Und ich denke, das ist ja alles gruselig. Es gefällt mir gar nicht. Aber so ist es. Die sind alle da unterwegs und die schwatzen drauf los und das werden Meinungen da rausgeblasen der törichtesten Art. Und ich guck's mir nur noch an.
Sie wollen nicht dagegen.
Nein. Es ist möglich, dass ich so sehr im Unrecht bin, weil es einfach anders läuft heutzutage.
Wie ist es mit Satire im Fernsehen oder im Hörfunk?
Ja, da gibt es gute Leute, das ist keine Frage.
Findet statt.
Die ganze Kommunikation findet ja in den sozialen Medien statt. Man darf sich da nichts vormachen. Dass 95% dessen, was an Meinungen verbreitet wird, findet in sozialen Medien statt und nicht mehr in den Sendeanstalten der ARD, des ZDF und all der anderen, ne? Da sind zwar viele Leute beschäftigt, aber die Jungen sind nicht mehr interessiert an dem Herkömmlichen. Wer liest denn Zeitung? Außer mir habe ich manchmal den Eindruck.
Also, ich? Manchmal.
Ja, natürlich. Wir lesen Zeitung.
Ist die Kultur des klugen Unsinns denn überhaupt noch zu retten? Das klingt jetzt sehr pessimistisch, was Sie sagen.
Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass es pessimistisch klingt, weil ich ja ganz viele von denen persönlich kenne. Und die sind schon klug und auch clever. Und die machen das, was sie machen, eigentlich gut. Jetzt mal Titanic. Und die werden schon Mittel und Wege finden. Das war immer so. Es ist ja nicht bis heute alles toll gewesen. Und seit es die Social Media gibt, ist es gefährdet. Aber es ist nur ein bisschen anders. Und die kriegen das hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. Es gibt halt andere Schwerpunkte.
Was machen Sie im Moment, Herr Knorr?
Wenn ich nicht merkwürdige kleine Gedichte schreibe, für mich, dann, ich habe immer schon ja Regie gemacht und ich bin auch oft als Sprecher angefordert worden, weil, wegen meiner vielleicht sonoren Stimme. Auf jeden Fall war ich in einem Tonstudio und habe synchronisiert für ein Videospiel, in dem ich schon seit Jahren eine mehr oder weniger tragende Rolle synchronisiere. Und wenn ich das erzähle, dass ich in einem dann sagen die Jungen, die sind davon mehr beeindruckt als von der Tatsache, dass ich also Otto-Texte gemacht habe und sowas. Ja, das heißt World of Warcraft und ich spreche den Bronzebeard.
Was dann, sagt der zum Beispiel?
Der ist ein Zwergenkönig und redet also ein Spielzeug. Ja, solche Sachen mache ich nebenbei, das macht ja auch Spaß. Und diese Branche Videospiele, ich habe noch nie eins gespielt. Ich weiß das selber nicht, was ich da treibe. Es ist nichts Schlechtes, das weiß ich. Also es sind keine Kriegsspiele, obwohl das World of Warcraft heißt.
Haben Sie noch Pläne für die nächste Zeit, was jetzt sofort mal umgesetzt werden muss?
Ja, sofort möchte ich gerne ein, zwei Glossen schreiben, auch weiterschreiben. Und ich bin dauernd aufgefordert, über mich und mein Leben zu reden oder möglichst auch noch zu schreiben. Und damit quäle ich mich ja nicht heute, aber damit was
Danke.
Ein bisschen rum.
Also dieser Spruch kommt wahrscheinlich wieder, kein Schwein trifft nicht zu.
Nein,
den Sie auch miterfunden haben.
Nein, das trifft nicht
zu. Sie hatten ein Programm, das hieß Gott ist dran. Was würden Sie ihm denn heute sagen, wenn er dran wäre, wenn er anrufen würde, sagen, ich komme jetzt mal kurz vorbei?
Ich würde sagen, aufpassen, dass die Prioritäten stimmen. Die Welt ist voller armer Menschen und Flüchtlinge und Hungersnöte und Kriege. Und bei uns geht's vordringlich um das Klima. Und ich bin nicht sicher, ob diese Prioritäten wirklich stimmen.
Aber eine Priorität ist auch, uns geht's gut.
Ja, deswegen, weil es uns gut geht, weil auch die Kinder, die Jugendlichen in relativem Wohlstand und gewisser Sicherheit aufwachsen, sind das solche theoretischen Themen, die dann natürlich in meinem Alter, der den Krieg erlebt hat und so weiter und Hunger kannte und Flucht und so etwas, eigentlich ein bisschen fassungslos dasteht.
Was findet am Geburtstag statt?
Zu meinem Geburtstag ist mir neulich nachts, ich wache öfter mal nachts auf und denke über alles Mögliche nach und unter anderem darüber, was mache ich eigentlich zu meinem, Gott sei es geklagt, 80. Geburtstag. Und da fielen mir die folgenden Zeilen ein. Tatsächlich habe ich das dann, ich habe immer ein kleines Blöckchen am Nachttisch liegen, dann habe ich das aufgeschrieben. Mein Geburtstag, deine Frage, kurz gesagt, dies ist die Lage. Ich bin leider nicht im Land, denn ich weile unerkannt auf den nördlichen Lofoten, wo sie mir Asyl anboten. Wahr ist es natürlich nicht. Bin zu Hause, habe Gicht. Auch nicht wahr. Nur das ist klar. Ich hab keinen Plan, ihr Leute. Jedenfalls Stand heute.
Piet Knorr, vielen Dank für den Besuch im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich wünsche mir noch ganz viel scharfe Texte und dass Sie mich noch auch zum Lachen bringen.
Bitte gerne, ich will es versuchen. Ich danke sehr.
Anne Behrens kommt jetzt noch zum Schluss mit dem Frühlingsmärchen von Kreisler.
Ja, ich möchte sehr gerne an Sie erinnern. Anne Behrens und Frank Wolf haben mich vor über 20 Jahren gefragt, ob ich nicht mit ihnen auftreten wolle. Bühne, ich erzähle, lese vor meine Geschichten, also wie eine Lesung, aber das Ganze immer wieder unterbrochen und begleitet von großartiger Musik. Dazu gehört Ali Neander von den Rotgau Monotones und diese drei, und ich haben das dann auch tatsächlich gemacht, unter dem Titel Erna de Baum nadelt. Das ist einer der Sketche, die da vorgelesen werden von mir. Und das war ein großer Erfolg. Wir haben in der Stahlburg, im Stahlburg-Theater, im Neuen Theater in Höchst und in Theatern und Sälen rund um Frankfurt immer wieder seit über 20 Jahren treten wir damit auf, mit einem nahezu gleichen Programm. Kult und immer ausverkauft. Anne Behrens ist leider, leider vor über 10 Jahren dann schon gestorben. Aber sie war es, diese großartige Stimme, diese außerordentlich sympathische Frau, die mich überredet hat, mit ihnen auf die Bühne zu gehen. Und das ist eine tolle Sache und wir machen es nach wie vor in der Weihnachtszeit.
Den Nadelnbaum können wir dann jedes Jahr wieder neu. Ich glaube, wir können ihn alle mitsprechen inzwischen und trotzdem macht das jedes Mal wieder so viel Spaß.
Ja, danke, das stimmt offensichtlich.
Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Piet Knorr, den wir Großelch genannt haben. Denn auch an diesem Frankfurter Motto war er maßgeblich beteiligt. Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. In ein paar Tagen wird er 80. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag, machen Sie es gut. Bis ganz bald, wenn Sie mögen.
Spielt ein Neger auf der Flöte Palestrina am Girardi-Platz im Januar, wenn es schneit. Ja, dann teilen sich die Wolken über China und in Moskau spricht die jüngste Ballerina. Es ist Frühlingszeit, es ist Frühlingszeit. Dreht ein Mädchen namens Mia sich gen Mekka und der Winzer reißt das Band auf ihrem Hut. Ja, dann wird man in Scutari plötzlich kecker und in Sofia beginnt ein Streik der Bäcker. Dann ist alles gut, dann ist alles gut, dann ist alles gut.